Okay, Emily.
Ja, ich hoffe, ihr habt eben gut mitgemacht beim Sprachenbeten, weil es hat extreme Auswirkungen, die sogar messbar sind. Ihr wisst ja, ich bin ein Fan von Neurowissenschaften und einfach nur als kleine Randnotiz, wenn man das Gehirn misst und guckt, was es macht, während man in Sprachen betet, haben Forscher herausgefunden, dass das Gehirn das Gleiche macht, wie wenn du Medikamente gegen Angstzustände nehmen würdest. So. Das heißt, in Sprachen beten ist eine deutlich gesündere Variante. Und wenn jemand dir sagt, bete in Sprachen oder bete mehr in Sprachen, dann mach's halt einfach. Weil es tut dir nur gut. Ja, es kann nichts passieren. So, das einfach mal vorweg. So, und die meisten von euch, die mich kennen, die wissen, dass so dieses Ding mit dem geistigen Kampf so irgendwie mein Thema ist. Und auch beim Vorwort letztens, das ich gegeben habe, ging es auch darum. So, und wenn wir kämpfen, also unser Christenleben ist ein Kampf, ja, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist Realität, ob einem das nun gefällt oder nicht, wissen wir. So müssen wir nur ab und zu dran erinnert werden, weil wir manchmal so in dieses Ding abrutschen, so, warum passiert mir das, warum lässt Gott das zu, dies, das und so weiter. Und du bist aber dazu berufen zu kämpfen. So, das ist einfach so. Wir sind Botschafter an Christi Stadt und du darfst in der Autorität gehen, die Jesus dir gegeben hat. Und jetzt ist halt die Frage, machst du das in Teilzeit, in Vollzeit oder als Minijob? Weil je nachdem, welche Jobbeschreibung du hast, ist eben halt auch dein Einkommen, sage ich mal, die Vorteile, die Sachen, die zurückkommen, ja? Das, was du in deinem Leben siehst. Ein Minijobber bekommt kein Vollzeitgehalt. Ja, das ist einfach so. Kannst du dich drehen und wenden, wie du willst. Das bleibt so. Ja, auch wenn dir das nicht gefällt. So, und du musst jetzt halt überlegen, wie weit gehe ich? Was mache ich? So, denn dazu berufen, im Reich Gottes zu dienen, zu arbeiten, sind wir alle. Ja. Und dieser geistige Kampf, alles, was du tust, hat Auswirkungen auf dich und andere, automatisch. Ja? Das ist das, was Alex auch schon beschrieben hat oder alle, die hier vor mir dran waren. Es geht immer darum, wie entscheidest du dich? Höre ich jetzt auf den Feind, auf meine eigenen Gedanken oder mache ich das, was Gott mir sagt, was im Wort Gottes steht? So, wie weit gehe ich da? Und es ist immer so, dass Leute dich beobachten. Dein Ehepartner, deine Kinder, der Feind, ja, der hat auch Spione, die extra dafür abgestellt sind, dich zu beobachten, damit sie genau wissen, wo deine Schwächen und Stärken liegen und wie sie in irgendeiner Weise eingreifen können, um dich vom Weg abzubringen. Das ist eine Realität, da brauchst du keine Angst vor haben, aber du musst es wissen, damit du dem nicht auf den Leim gehst. Ne? Und ich habe da ein kleines Zeugnis für dich. Und zwar kann ich mich da einreihen in diese ganzen Sachen. So, wenn irgendwas schief geht, wie entscheidest du dich? Und die ganzen Zeugnisse, die ich in der letzten Zeit gegeben habe, die hatten hauptsächlich immer mit Aiden zu tun und mit den Kämpfen, die er so hatte. Und dass ich ihm oder wir, Daniel und ich, ihm quasi beigebracht haben, wie gehe ich damit um? Weil Kinder sind nicht unmündig im Reich Gottes, sondern die können genauso kämpfen wie du als Erwachsener. Da gibt es keinen Unterschied. Die müssen nicht die 100-millionste Arche basteln im Kinderdienst, sondern die dürfen lernen, wie man auf geistiger Ebene kämpft. Und muss es halt altersgerecht anpassen. Ja, muss man halt auch ein bisschen Feinfühligkeit beweisen, so ein bisschen. Aber generell gilt, Kinder können das Gleiche wie Erwachsene. So, und wir haben ihm über die Jahre immer beigebracht, dass es eine geistige Welt gibt und wie wir damit umgehen. Und es war immer so, dass wenn jemand krank war, wir immer zuerst gebetet haben. Wir haben immer zuerst gesagt, okay, dir ist übel, kein Problem, wir beten. Hand drauf, gebetet. Oder irgendwer ist hingefallen, wir haben gebetet. So, und dann hinterher kam das Pflaster, ja. so ist die Abfolge. Also wir gehen erst zu Jesus und dann tun wir die Dinge, die im Natürlichen dann vielleicht noch notwendig sind, wenn dann überhaupt noch was notwendig ist. So. Und es gab eine Zeit, da war Aiden krank, so Grippe, irgendwas hatte er, ich weiß nicht mehr genau was, und ihm ging es richtig dreckig. So. Und wenn er eins nicht ab kann, dann ist es sich zu übergeben. Das mag er gar nicht. Er kann körperliche Schmerzen irgendwo aushalten, irgendwelche anderen Sachen, aber sich zu übergeben, das ist absolutes No-Go, das mag er überhaupt nicht. Und er lag in seinem Bett und es ging ihm nicht gut und Fieber und alles mögliche und wir hatten schon gebetet und es war vom Ding her auch schon besser, aber es war halt alles noch nicht weg und ihm ging es immer noch schlecht. Und dann war ich im Bad, so zwei Räume weiter und hör ihn in seinem Zimmer, wie er richtig am Gebieten war. Er so, in Jesu Namen, keine Übelkeit wird durchkommen, ich werde mich nicht übergeben. Teufel, du musst weichen und so weiter. Also der ist richtig abgegangen, wo ich dachte so, oh, wo war der das denn her? Weil es gab in der Theorie nichts, wo wir ihm das so theoretisch beigebracht hätten, sondern das ist halt die Art, wie wir beten, einfach so. Das hat er sich quasi abgeguckt. Und dann höre ich das aus dem Badezimmer und dachte so, oh, was geht denn jetzt ab? So, bin dann zurückgelaufen ins Zimmer, guck rein und er grinst mich an. Er sagt so, ja, also mir war gerade übel, aber jetzt ist mir nicht mehr übel, weil ich habe es weggeschickt. Jetzt habe ich nur noch Kopfschmerzen, damit kann ich leben. Und habe ich gesagt, pass mal auf. Also wenn wir hier schon beten, dann beten wir richtig und dann geben wir uns nicht damit zufrieden, dass hier auch noch Kopfschmerzen bleiben. Jetzt betest du nochmal. Und dann, er so, ja? Ich so, ja, los. Und er so, in Jesu Namen, Kopfschmerzen müssen gehen. Ich bin gesund. So, und dann hat er auch postwendend seine Gebetserhörung bekommen. Der hatte keine Kopfschmerzen dann mehr. Ihm war auch nicht mehr übel. Ja, der Körper brauchte Ruhe, er hat sich wieder ausgeruht, aber er hat sich nicht übergeben, er hatte keine körperlichen Schmerzen mehr, er hat einfach nur noch geschlafen und hinterher war alles super. So, und das hat er selber gemacht, von sich aus. Nicht, weil ich gesagt habe, du musst jetzt aber beten, ja, sondern weil er gesehen hat, dass wir das so machen. Er hat sich das abgeguckt. Und das ist eine Sache, die dir bewusst sein muss, wenn du als Christ durch die Gegend läufst, die Leute sehen, wie du reagierst auf gewisse Dinge. Ja? Und das ist die Art, wie du den Jesus näher bringst. Es reicht nicht, theoretisch da einen lang zu sabbeln, weil das haben die schon genug. Ja? Das ist das, was die tagtäglich hören. Ja? Und das, womit sie leben. So dieses, Gott will dir Spaß verbieten, Gott sagt, du musst jetzt so, Gott sagt, du musst jetzt das und so weiter. Und das ist alles Theorie und es muss noch nicht mal falsch sein, was die Leute sagen, weil Gott sagt die meisten Dinge von diesen Sachen ja wirklich. Ja? Dass du nicht sündigen sollst und so weiter. Und dann gibt es diese ganze lange Liste von du sollst. Aber das kommt bei den Leuten nicht an, sondern bei den Leuten kommt an, wenn sie den Glauben in Aktion sehen. So, das heißt, da muss Praxis hinterstecken. Das heißt, das, was du sagst, da muss was nachkommen. Ja? Und das nicht erst bei Leuten extern, irgendwo, wenn du irgendwo bist, sondern schon direkt bei dir zu Hause. Da fängt im Grunde das Missionsfeld an. Und klar, das ist, also ich finde, es ist schwieriger zu Hause als extern, weil zu Hause bist du, ja? Da kommt das Fleisch ab und zu mal deutlicher raus, als wenn du irgendwo anders bist, ja? Wo du weißt, okay, hier bin ich jetzt nur eine halbe Stunde, läuft, kriege ich hin, ja? Das Fleisch nicht rauszulassen. Aber zu Hause bist du rund um die Uhr mit den Leuten aus deiner Familie und da knallt es dann auch schon mal. Und du darfst lernen, es nicht knallen zu lassen oder eben halt dich richtig zu entscheiden, wenn es dann knallt, halt quasi umzukehren und das wieder gerade zu biegen, vernünftig gerade zu biegen. Ne? So. Und das ist eben halt so dieses Glaubensleben, was wir haben und dieser gute Kampf des Glaubens. Ja? Es gibt Leute, die sagen, oh, es ist immer anstrengend, kämpfen. Ja, aber es bleibt nicht anstrengend. du musst dir das so vorstellen. Dein Glaubensleben ist im Grunde wie so eine Art Berg, der ja, verschiedene Stufen hat. Und am Anfang deines Glaubenslebens stehst du ganz unten an diesem Berg und die Stufe ist sehr breit. Ja, da kann nicht viel passieren, sag ich mal. Du hast eine Rüstung an, aber also quasi die Rüstung existiert, aber sie ist noch nicht sehr stark, ja, weil die Erkenntnis noch relativ gering ist. Also du hast vielleicht so die grundlegenden Wahrheiten schon erkannt. Ja, du weißt, wer Jesus ist, was er für dich am Kreuz getan hat. Dann geht's weiter mit der Identität in Jesus und ja, geistige Sachen. Du lernst eine Beziehung mit ihm zu haben und so weiter. Und dann geht's immer ein Stückchen weiter hoch. So. Und in den unteren Bereichen von diesem Berg hast du sehr, 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 sehr viel Gnade, weil deine Erkenntnis noch relativ gering ist. Das heißt, du kannst dir noch Dinge erlauben, die Leute, die schon weiter höher auf dem Berg sind, sich absolut gar nicht mehr erlauben können, weil sie uns sofort einen draufkriegen. Ja? Weil die Erkenntnis schon da ist. Weil wenn du Erkenntnis hast, wirst du in die Pflicht genommen, anhand dieser Erkenntnis zu agieren. Ne? Da gibt es dann keine Ausreden mehr, in Anführungszeichen. So, und genau, so. Je höher es geht, desto schmaler die Stufen und desto schneller der Fall. Also wenn du dir was drauf einbildest, dass du schon höher bist als wer anders, dann kannst du davon ausgehen, dass du schon am Rande der Stufe stehst und kurz davor bist, den Sittich zu machen. Ja? So, und je höher du kommst, desto mehr wird deine Rüstung, deine geistige Rüstung verstärkt. So, je mehr Wahrheiten Gottes du in dir aufnimmst, du musst dir das so vorstellen, einfach um dir dieses Bild zu geben. Du hast diese Rüstung an und je mehr Wort Gottes du liest, je mehr Erkenntnis du bekommst, desto mehr wird diese Rüstung verstärkt. Ja, verstärkter Brustpanzer, größeres Schwert, stärkeres Schwert, größerer Schild und so weiter. Ja, lass deiner Fantasie da freien Lauf. So, und in dem Zuge wächst auch deine geistige Kraft. Das heißt, das, was dich am Anfang vielleicht dann noch aus der Reserve gelockt hat, tut es später nicht mehr, weil du schon von Weitem siehst, was der Feind vorhat. Ja? Deswegen können zum Beispiel Leute, die frisch bekehrt sind, manchmal die Reaktionen von Leuten, die schon lange dabei sind, nicht nachvollziehen, weil für Leute, die frisch bekehrt sind, die Situation jetzt gerade extrem schlimm ist. Und für Leute, die schon lange dabei sind, die sagen so, ja gut, macht nichts, so, alles gut, so, Gott ist in Kontrolle. Und dann sagen die anderen so, oh, wie kannst du das sagen und so weiter und wo ist denn Gott und dies und das. Und ja, aber die Wahrheit ist, Gott ist in Kontrolle, so, nur können sie es gerade nicht sehen, ja. Genau, und da muss man halt dann aufpassen, dass man als Frischling nicht sagt so, der nimmt mich nicht wahr und dies und das. Und dass man auch als alter Hase aufpasst auf die anderen und quasi auch bemerkt, so hey, die können das noch nicht wissen. Und dann eben halt auch einen Tucken mehr Barmherzigkeit hat, sag ich mal. Genau. So. Im Film Spider-Man gibt es ein Zitat. Und das ist jetzt für die jüngeren Leute unter euch, die Spider-Man kennen. Da sagt der Onkel zu dem Typen, der dann Spider-Man wurde, er sagt, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Und ich fand dieses Zitat sehr wahr, weil das stimmt. Es ist so. Und wer jetzt nicht so mit Spider-Man mitgehen kann, für den habe ich noch eine passende Bibelstelle. So, die steht in Lukas 12, Vers 48. Da steht, wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. So. Und dann steht in 1. Korinther 10, 12, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. So. Und je höher du kommst, je mehr Erkenntnis du bekommst, desto wichtiger ist es, dass du dich im Wort Gottes verankerst. Also nicht auf Interpretation von irgendwem hörst, was irgendwer zu irgendwas sagt, ja, das ist vielleicht nicht unwichtig, aber das Wichtigste ist, dass du selber ins Wort Gottes guckst, dass du selber mit dem Heiligen Geist lernst, weil er ist derjenige, der dich lehrt. Ja, das steht hier so wortwörtlich drin. Alles andere ist quasi Zusatz dazu. Ja, ist auch wichtig. Aber es kommt quasi auf dich an. Und deswegen die Sache mit dem Minijob, Teilzeit oder Vollzeit. Du entscheidest, wie hoch du den Berg hochgehst. Das liegt an dir, nicht an Gott, was du in deinem Leben erlebst. Ja? Und da ist dann aber auch keine Verdammnis, die sagt so, ja, also die ist auf Stufe 1 stehen geblieben und das ist jetzt gar nicht gut. So, sondern du entscheidest. Gott sagt, okay, du willst da stehen bleiben, kein Ding. Aber dann jammer auch nicht, wenn du nicht das bekommst, was die da oben haben. So. Und umgekehrt dürfen die von oben auch nicht runtergucken und sagen so, das geht auch nicht. Also, du bist in der Pflicht, ja, zu entscheiden, wie weit gehst du. So, und je mehr du dich im Wort Gottes verankerst, je mehr Weisheit entsteht. Weisheit ist eine Person. Und diese Person wird immer präsenter, je mehr du ins Wort Gottes guckst. Ja, je mehr du das aufnimmst und verinnerlichst auch, ja. Du kannst die Bibel lesen wie ein schnödes Buch, passiert gar nichts. Aber wenn du mit dem Heiligen Geist dieses Buch liest und Erkenntnis gewinnst dadurch, entsteht Weisheit. Und du entscheidest dich vielleicht in derselben Situation, nachdem Weisheit an deiner Seite steht, anders, als du es getan hättest, wo du Weisheit noch nicht hattest. Ja? Und das kann dir auch keiner abnehmen. Das ist so eine Sache. Keiner kann das für dich tun. Wir sind hier quasi in einer Armee, in einer Gemeinde. So, man kann die Leute so ein bisschen stützen, wenn sie Probleme haben, wenn sie sagen so, ich weiß nicht, wie es funktioniert oder kannst du mir mal hier helfen oder so und so weiter. Dann stützt man die Leute und nimmt die ein Stück weit mit. Aber laufen musst du immer noch selber. Ja? Und irgendwann musst du auch ohne Stütze laufen. Du kannst nicht dein Leben lang auf Krücken durch die Gegend laufen, obwohl du gesund bist. Das geht nicht. So. Genau. So, und es ist essentiell, das Wort Gottes zu kennen, weil der Feind kennt es genau. Der weiß ganz genau, was da drin steht. Und er wird jede Gelegenheit nutzen, dieses Wort gegen dich zu verwenden, zu verdrehen, zu lügen, ja, wie er es schon mit Eva gemacht hat im Garten. Er wird jede Gelegenheit nutzen, ob dir das passt oder nicht. So, und ja, vielleicht lesen wir einfach mal Matthäus 4. Da ist Jesus in der Wüste. Ich glaube, jeder kennt diese Geschichte. Wenn du sie nicht kennst, solltest du sie lesen. Aber das machen wir ja jetzt. Also keine Sorge. So. Lesen wir das ganze Kapitel? Ja, das schafft ihr, ne? Ganzes Kapitel kriegt ihr hin. So. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm: Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. So, da ist eigentlich alles drin, nicht alles, in der Bibel insgesamt ist alles drin, aber hier, das ist ein extrem gutes Beispiel dafür, wie der Teufel agiert. Er spricht im Grunde die Wahrheit, aber lässt Aspekte weg. Er lügt nur teilweise. So, und wenn du das Wort Gottes nicht in seiner Gänze kennst, gehst du dem ganz locker auf den Leim. Dann sagst du: Oh ja, ich bin ja so ein Gottes. Wo ist das Problem, wenn ich zu dem Stein sage, werd Brot? Wo ist das Problem? Theoretisch ist da kein Problem. Er ist der Sohn Gottes und er hätte das machen können, aber es war nicht dran. So, weil er hat nur das getan, was der Vater getan hat, beziehungsweise ihm gesagt hat. Wenn also wer anders mit einer Anweisung kommt, machst du gar nichts. Ja? Du machst nur das, was der Heilige Geist sagt, was Gott dir sagt. Und der widerspricht sich niemals seinem Wort. Das heißt, alles, was zu dir kommt, in irgendeiner Art und Weise, was dir irgendwer sagt, kannst du mit dem Wort Gottes prüfen. So. Und wir beten niemanden sonst an als Jesus Christus, als unseren Herrn. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, was das genau bedeutet. So, und es ist einfach so, dass quasi das, was wir hier gerade gelesen haben, das Paradebeispiel dafür ist, wie du quasi sein sollst. Ja, Jesus muss dein Vorbild sein, nicht irgendein Pastor, keine Ahnung, irgendwelche anderen Personen. So, da kannst du dir gewisse Dinge vielleicht abgucken und von denen auch lernen, ja, das ist kein Problem. Aber letztendlich muss Jesus dein Vorbild sein. Wir müssen so sein wollen, wie er ist. Nicht irgendwie anders. Ja? Und Jesus ging in dieser Vollmacht. Er kannte das Wort Gottes, er kannte Gottes Charakter und er wusste ganz genau, Gott wird ihm nichts auferlegen, was er nicht tragen kann. Und in dem Moment war es dran, zu fasten. Und es war auch dran, versucht zu werden. Ich würde sagen, es war wichtig, bevor er in seinen Dienst kommt, Jesus, dass er einfach nochmal ganz klar sagt, wer jetzt hier das Sagen hat, sozusagen. Ja? Dass das nochmal ganz klar geklärt wird. So, bevor es ja richtig losging vom Dienst her. Und nimm dir das als Ermutigung. Ja? Da willst du hin. Du willst in dieser Vollmacht gehen, die Jesus hat. Und dazu hat er uns ja berufen. Er hat ja gesagt, wir werden diese Dinge tun, die er getan hat, und wir werden noch größere Dinge tun. Das heißt, es ist jetzt kein Hirngespinst, kein Größenwahn, sondern das ist deine Berufung. Aber du darfst dabei demütig bleiben, ja? Weil nicht du bist der Herr, sondern Jesus ist der Herr. So, und ab einem bestimmten Level, wenn wir jetzt mal wieder zu diesem Bild von dem Berg gehen, ab einem bestimmten Level können die gewisse Angriffe vom Feind gar nicht mehr so viel anhaben, weil es einfach deine Rüstung schon in den Bereichen so verstärkt ist, dass es dich gar nicht mehr großartig interessiert, ob da jetzt gerade ein feuriger Pfeil kommt, weil du weißt, der prallt sowieso ab. So, alles gut, du registrierst ihn, schüttelst ihn ab und weiter geht's. So, und es gibt diese Ebene. Wenn ihr das Buch Der letzte Aufbruch von Rick Joyner kennt, dann werdet ihr auch dieses Bild kennen von diesem Berg, von dem ich spreche. Wenn du dieses Buch noch nicht gelesen hast, ist das hier eine klare Empfehlung, dir das einmal durchzulesen. Wenn du wissen willst, wie der Feind arbeitet. Ne? Der Rick Joyner hatte eine Vision Und das ist ganz gut illustriert, so einfach, um da mal so ein Verständnis für zu bekommen. Und er spricht da von der Galater 2,20-Ebene. Die ist relativ weit oben und auf dieser Ebene ist aber viel Platz. So, wenn wir jetzt uns Galater 2,20 angucken, dann steht da: Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das bedeutet im Umkehrschluss: Du hast nichts mehr zu melden. Deine Wünsche, alles, was du bist, hast, willst, ist Jesus hingegeben. Und das, was er für dich hat, was er für dich vorgesehen hat, tritt in den Vordergrund. So. Und da ist nicht ausgeschlossen, dass er dir deine Herzenswünsche erfüllt. Das heißt nicht, dass du jetzt quasi nicht mehr existierst, sondern es existiert eine optimierte Version von dir, sage ich mal. Das heißt, die ganz negativen Dinge, die jetzt vielleicht noch da sind, die sind dann schon ausgetauscht mit positiven Dingen, weil sie am Kreuz hängen und du sie nicht mehr runtergeholt hast. Ne, das ist so eine Sache, die machen wir gern mal. So. Kann ich nicht empfehlen. Einfach sein lassen, egal wie schwer das ist. So, und ab diesem bestimmten Level, wenn du das verinnerlicht hast, dann werden dir Kräfte der zukünftigen Welt anvertraut. Ja, das geht auch schon auf den unteren Leveln, aber eben halt in sehr geringem Maß, weil du damit ja auch umgehen können musst. So, und wenn du Galater 2,20 richtig verinnerlicht hast, dann geht's richtig ab, dann macht die Sache richtig Spaß. So, weil du dann diese Kräfte der zukünftigen Welt bekommst, in einem höheren Maß, sage ich mal. Aber auch da darfst du dir nichts drauf einbilden, weil dann ist nämlich erstmal Training angesagt, weil du lernen musst, damit umzugehen. Ja? Du kannst nicht wie ein Berserker durch die Straßen laufen und sagen: Du sei geheilt, fahre aus in Jesu Namen, dies, das und so weiter. Ich meine, kannst du schon, wenn der Heilige Geist das sagt. Aber du musst halt ganz genau wissen, wann er es sagt. Und das ist die Feinheit. So dieses Ding auf den Heiligen Geist zu hören, das muss aus dem FF kommen, wenn je höher du kommst. Weil du dann auch mehr Verantwortung hast. Du trägst die Verantwortung für das, was du tust, was du sagst und so weiter. Die Auswirkungen, die das hat, ja. Das heißt, das ist auf eine andere Art schwierig sozusagen. Aber Gott gibt dir ja nichts, wo er nicht wüsste, dass du es umsetzen kannst. Ne? Von dem her darfst du dich auch wieder entspannen. Es gibt keinen Leistungsdruck bei Gott. Einfach nur machen, was er sagt. Ja? Nicht mehr, nicht weniger, nicht links, nicht rechts. Nur das, was er sagt. Denn das ist das, was auch Jesus getan hat. Er hat nur das gemacht, was der Vater gemacht hat. So, was er ihm gesagt hat, was jetzt dran ist. So, und dann sind die Sachen, die vielleicht am Anfang deines Glaubenslebens super schwer waren, irgendwann deutlich leichter zu ertragen und deutlich schneller auch abgehakt. Ne? So. Du darfst dich aber, wenn du beispielsweise auf dieser Galater 2,20-Ebene angekommen bist, die ja sehr breit ist, weil plötzlich vieles leichter wird, weil du eben halt diese Kräfte der übernatürlichen Welt bekommen hast, darfst du dich nicht in Sicherheit wähnen. Ja? Wir müssen lernen, damit umzugehen und wir müssen wissen, dass der Teufel nach wie vor jede Sekunde danach trachtet, dich darunter zu schmeißen, weil du immer gefährlicher wirst. Du wirst immer gefährlicher. Da hat er gar keine Lust drauf. So, der Feind fürchtet sich nicht vor Christen. Das hat sie jetzt nicht gesagt. Doch, hat sie. Er fürchtet sich nicht vor Christen, sondern er fürchtet sich vor Menschen, die Jesus nachfolgen, ihre Identität kennen und in Autorität gehen. Das sollten Christen sein. Aber meistens fällt unter dem Begriff alles, was nicht Moslem, Buddhist oder sonst irgendwas ist. Ja? Das heißt, wir haben ein Stück weit die Aufgabe, diesen Begriff zu rehabilitieren. Also darfst du gerne die Entscheidung treffen, nicht als Minijobber im Reich Gottes tätig zu sein, sondern geh in Teilzeit, geh in Vollzeit, was der Herr dir zeigt. Ja, nur was der Herr dir zeigt. Ne? Wir wollen in seinen vorbereiteten Werken gehen und nicht aus eigener Kraft den ganzen Kram machen. So, nur weil ich hier jetzt stehe und sage, geh am besten Vollzeit im Reich Gottes los, machst du jetzt hier nicht den Larry und regelst alles, ja, sondern du fragst Gott, was ist jetzt dran für mich? Was soll ich jetzt tun? Wo geht's hin? Du brauchst eine Vision, ja? So, und dann geht's nämlich weiter. Okay, ich habe was Lustiges mit euch vor. Wer sich traut, darf sich jetzt einmal hinstellen. Kommt schon. Also, was ist das denn hier? Ihr dürft euch hinstellen. Jetzt dreht euch um und berührt eure Sitzfläche. Merkt ihr die warme Stelle? Merkst du dir, du darfst dich wieder umdrehen, das ist nicht dein Beitrag zum Reich Gottes. Du sollst kein Sesselwärmer sein, kein Stuhlwärmer. Das ist nicht das, wozu du berufen bist. Okay? Ihr dürft euch wieder setzen. Ich dachte mir, manchmal muss man das so ein bisschen veranschaulichen, ja? Merk dir diese warme Stelle. Sonntags morgens darfst du da sitzen und auch ansonsten, wenn wir Gottesdienst haben. Und ansonsten ist das nicht das, wozu du berufen bist. Sondern, kennen wir auch alle, ja? Matthäus 28, 19, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und Matthäus 10, Vers 8, heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen und umsonst gebt es. Das ist das, was du tun sollst. Hier ist nur der Moment, wo du auch Gott dienst, wo du präsent bist, wo du quasi deine Rüstung weiter verstärkst. Ja, aber ansonsten darfst du aktiv sein, nicht passiv. Dazu bist du nicht berufen. Ja, Stuhl wärmen für anderthalb Stunden sonntags morgens, alles gut, kein Ding. Aber nicht darüber hinaus. Ja? Wenn dein Glaubensleben daraus besteht, dass du einfach nur zur Gemeinde gehst und das war's, ist das nicht das, wozu du berufen bist. Ja? Das ist okay, mach das weiter, komm weiter zum Gottesdienst. Ja, ihr sollt die Versammlung nicht verlassen, nicht verpassen. Gemeinschaft ist wichtig, ja, komm weiter. Aber da gibt es noch mehr. Ja, wie Martin und Sigrid immer sagen, Gott hat mehr für dich. So, und den Stuhl zu wärmen ist nicht deine Berufung. Das ist nicht dein Beitrag zum Reich Gottes. Nicht dein Beitrag zum Gemeindeleben. Ja, wir haben einen ganz klaren Marschbefehl bekommen. Du sollst kein Stuhlwärmer sein. Steht nirgendwo. So. Mal gucken, wo wir weitermachen. So, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes, steht in 1. Petrus 4, 10. Also 4, Vers 10. So, bist du ein guter Haushalter? der mannigfaltigen Gnade Gottes? Wäre gut, wäre schön. Was heißt das? Dass wir einander dienen sollen. Das heißt, Passivität innerhalb des Gemeindelebens oder deines Glaubenslebens bedeutet, dass du kein guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes bist. Was du aber sein solltest. Ja? So. Überleg dir, was deine Talente sind, was deine Gaben sind. Such dir eine Gemeinde, falls du noch keine hast. Ja? Und wenn du eine hast, all in. Sprich mit der Leitung, wo du vielleicht eingesetzt werden kannst. Lass dich dort weiterhin ausbilden und bring dich ein. Ja? So wie Gott es dir zeigt. Gemeinde hat einen Sinn. Und dieser Sinn ist, dass alle aktiv damit eingebunden sind. So. Und deine Gaben, die du bekommen hast, die sind nämlich nicht für dich. Die sind nicht für dich. Die sind fürs Reich Gottes. Die sind für den Leib Christi. Ja? Es braucht Leute, die andere unterweisen, die sich um Menschen kümmern, die in der Küche stehen und kochen, die alles Mögliche, ja, das braucht es in einer Gemeinde. Und es reicht nicht aus, Sesselwärmer zu sein. Oder Stuhlwärmer, wir haben ja gar keine Sessel. Stuhlwärmer, gibt's nicht, ist nicht. So, und das Problem ist halt, wir lassen uns gerne ablenken. Wir denken, wir müssen jetzt alles Mögliche tun oder nicht tun, aber es ist vielleicht gar nicht das, was Gott möchte. Ja? Man hat Hobbys, man hat, weiß ich nicht, Freunde, alles Mögliche. Es muss noch nicht mal was Negatives sein, aber es kann dich trotzdem von dem ablenken, was du eigentlich tun sollst. Ja, weil du hast nur begrenzt Zeit am Tag. Und deswegen musst du halt gucken, Prioritäten setzen, und das geht nur, indem du ja hörst, was ist jetzt dran, was soll ich machen oder was soll ich nicht machen. So, und wichtig dabei ist, quasi deine Götter vom Sockel zu reißen, weil wenn dir etwas wichtiger ist als Jesus, wenn etwas mehr Zeit einnimmt als Jesus, als diese ganzen Sachen, die zu Jesus gehören, sage ich mal, dann hast du an der Stelle einen anderen Gott. Um das mal unverblümt zu sagen. So, und in Josua 24, Vers 14 und 15 steht: Und das ist der Punkt, wo das Volk Gottes, das Volk Israel, in der Wüste ist und Josua quasi sie in die Pflicht nimmt und sagt: So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. So, und die gleiche Frage musst du dir auch stellen: Wem will ich dienen? Der Welt? Oder meinem Herrn? Weil in dem Moment, wo du Jesus dein Leben gegeben hast, hast du gesagt: Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ja? Das muss dir bewusst sein. Und du kannst nicht zwei Herren dienen. Das ist technisch nicht möglich, weil das zerreißt dich. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen, wie man so schön sagt. Es funktioniert nicht, es tut dir nicht gut. So, du musst dir das so vorstellen wie ein Ehepartner, der dem anderen Ehepartner fremd geht im Grunde. Und dann, also stell dir vor, du bist der eine Ehepartner und Gott ist der andere Ehepartner. Und du gehst fremd mit der Welt und du willst dann Gott aber davon überzeugen, dass du ja glücklich bist und das gibt dir so viel und es macht Spaß und so weiter und er soll doch ein bisschen Verständnis haben und so. Wenn dein Ehepartner fremdgehen würde und zu dir kommen würde und sagen würde, hey, ich habe da eine Side-Chick, wie wär's? Das ist doch okay. Was meinst du, was dann los wäre? Also ich glaube nicht, dass irgendeiner von euch das akzeptieren würde, wenn der andere Ehepartner noch einen weiteren Partner hat, weil es ihm zu Hause zu langweilig ist oder so. Ja? Es geht gar nicht. So, aber genau das ist das, was wir oft mit Gott machen. Wir gehen ihm fremd. Aber so läuft das nicht, weil er ist ein heiliger Gott oder ein eifersüchtiger Gott. Steht wortwörtlich so drin, im Wort Gottes, ja? Er ist heilig und er ist eifersüchtig. Er teilt dich nicht freiwillig mit dem Teufel. Ja, den Teufel interessiert das nicht, wenn du ab und zu mal Gott datest und so. Den juckt das nicht, der nimmt dich immer zurück. So, weil der ist nicht heilig. Der ist nicht heilig. Aber Gott ist heilig. Und du kannst nicht Gemeinschaft mit ihm haben, wenn du dreckig bist. Wenn du unheilig bist. So, und wenn wir eben halt beispielsweise der Welt nachlaufen oder wenn uns andere Dinge wichtiger sind, dann ist das extrem gesagt wie Fremdgehen. Ja? So, Jakobus 4, Vers 4 sagt, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, oder man könnte auch sagen, ihr Treulosen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Gott hat alles für dich hingegeben. Der hat das richtig ernst gemeint. Wenn du der einzige Mensch auf dieser Welt gewesen wärst, er wäre trotzdem ans Kreuz gegangen, damit du wieder zu ihm kommen kannst. Ja? Er hat alles für uns hingegeben, ohne dass wir das verdient hätten. Ja? Und jetzt ist die Frage, bist du bereit, alles für ihn zu geben? Weil er ist es wert. Nichts auf dieser Welt ist es wert, dass du alles hingibst. Absolut gar nichts. Jesus ist der Einzige, der es wert ist, dass du ihm alles gibst. So. Und du musst dich entscheiden, wem du dienen willst. So, C.S. Lewis hat mal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Kann man jetzt von C.S. Lewis halten, was man will, aber das Zitat ist gut, ja, ist wahr. So. Und du musst gucken, wem dienst du? Was ist dir wichtiger? Dein Spaß, den du nebenher noch hast, oder Gott und das, was er für dich eigentlich vorbereitet hat? Ja, und dein Leben, wenn du merkst, okay, irgendwie ist mein Leben langweilig, irgendwie, weiß ich nicht, unbefriedigend vielleicht, es tut sich nichts oder nur wenig und irgendwie, weiß ich auch nicht, Christsein ist nett, aber so richtig Spaß macht das jetzt nicht oder so, weiß ich nicht. Gibt's ja, dass man so denkt, gibt immer so Höhen und Tiefen und so. Wenn du an diesem Punkt bist, musst du dich fragen, hast du gerade einen Minijob, einen Teilzeit- oder einen Vollzeitjob? Was gibst du ins Reich Gottes rein? Wenn du 50% reingibst, kriegst du keine 100% zurück. Ja? Wenn du also merkst, irgendwie Zeichen und Wunder habe ich jetzt so noch nicht gesehen oder sehr wenig gesehen und irgendwie Bibellesen ist auch ein bisschen dröge, weiß ich nicht, Gottesdienst, kann man machen, muss man nicht, so die Richtung. Frag dich mal, warum das sich so anfühlt. Das liegt nicht an Gott. Als Randnotiz. Das liegt an dir. So, du musst dich entscheiden, ob du bereit bist, Dinge hinter dir zu lassen und ihm nachzurennen. Ja, du musst dir das vorstellen, wie als würdest du im Flugzeug fliegen. Und da gibt es verschiedene Klassen, in denen du fliegen kannst. Ja, es gibt erste Klasse, dann gibt es Economy, dann gibt es vielleicht noch Premium Economy oder irgend so ein Kram. Und je nachdem, wie viel du für dein Ticket bezahlst, fliegst du halt angenehmer. Ja, wenn du dir vorstellst, 10 Stunden Flug, keine Ahnung wohin, die Leute, die in der Economy sitzen, sagen nach 10 Stunden so, oh, aua, Rücken, keine Ahnung, es war irgendwie, also das Essen war nicht so super und der Sitz war eng und weiß ich nicht, war nicht so tolle Erfahrung. Leute in der ersten Klasse werden das definitiv nicht sagen. Die haben 10 Stunden in irgendeinem Bett gechillt, haben einen eigenen Pyjama bekommen, vielleicht noch warme Socken, irgendwie wurden von vorne bis hinten bedient mit Essen, mit einem eigenen Koch, der da eigens für die First Class gekocht hat und so weiter. Die werden sich höchstwahrscheinlich nicht übers Essen beschweren, auch nicht über Rückenschmerzen oder sonst irgendwas. So, diese Leute, Economy und erste Klasse, die haben denselben Piloten, die haben dasselbe Flugzeug, die haben dasselbe Ziel. Der einzige Unterschied ist der Preis, den sie bezahlt haben für ihr Ticket. Und du kannst entscheiden, in welcher Klasse du mitfliegst, ja, in deinem Glaubensleben. Das liegt an dir. Du kannst entscheiden. Und wie gesagt, da gibt es keine Verdammnis. Wenn du Bock auf Economy hast, gar kein Problem. Gönn dir. Aber wenn du Lust auf erste Klasse hast, wo die Sache dann spaßig wird mit dem Fliegen, solltest du vielleicht überlegen, ob du bereit bist, das eine oder andere loszulassen, was Gott dir zeigt, wo du vielleicht zu viel Zeit investierst oder so. Ja? Das müssen, wie gesagt, keine Sachen sein, die jetzt schlimm sind. Keine sündigen Sachen wie, weiß ich nicht, Sauftouren oder durch die Betten springen oder so. Das können ganz normale Sachen sein, irgendein Hobby oder weiß ich nicht was. Netflix gucken, Serie, so. Wenn Gott dir sagt, das lässt du, dann solltest du darauf hören, weil dann hat er nämlich was für dich vorbereitet, was deutlich mehr Spaß macht als das, was du in dem Moment verlierst, in Anführungszeichen. Ja? So, ein bisschen Welt und ein bisschen Gott geht nicht, gibt's nicht. So, das ist nicht gesund. So, Jesus ist es wert, dass du ihm alles gibst. Oder jedenfalls mehr, als du bisher gegeben hast. So, weil die Vorteile, das, was du quasi dafür bekommst, überwiegt den Preis, den du zahlst. Ja, es kann sein, dass du dann Freunde verlierst. Es kann sein, dass du ja, Hobbys aufgibst. Es kann sein, dass du dann, weiß ich nicht, abends halt keinen Film oder keine Serie mehr guckst bis spät in die Nacht. So, das kann alles sein, muss nicht sein. Aber du musst wissen, dass Salbung immer einen Preis hat. Ja? Du kannst nicht beides haben. So, und manchmal ist der beste Weg, um frei zu werden von etwas, ein Austausch. Ja, wenn du vorher, weiß ich nicht, 400 Euro für Zigaretten ausgegeben hast, das ist jetzt einfach mal irgendwie rein hypothetisch, dann nimm diese 400 Euro und gib sie in die Gemeinde beispielsweise, gib sie Gott. Wo ist das Problem, dass du das, was du vorher dem Teufel gegeben hast, jetzt Gott gibst? Es gibt eigentlich kein Problem. Das findet nur in unserem Kopf statt. Weil wir denken, wenn wir frei gemacht wurden, dann lasse ich zwar die eine Sache, aber ich muss sie nicht austauschen. Aber oftmals ist es so, dass richtige Freiheit erst dann kommt, wenn du diesen Bereich Gott ganz hingibst. So, wenn wir zum Beispiel mit Leuten Befreiungsgebet machen, dann schmeißen wir erst die Widersacher raus und dann beten wir, dass der Heilige Geist diese Bereiche wieder erfüllen soll. Und genauso ist das in deinem Leben auch. Da gibt es Bereiche, die haben mal dem Feind gehört oder gehören vielleicht immer noch ein Stück weit dem Feind. Das musst du selber, weißt du selber, ja. Kann ein großer Bereich sein, kann ein kleiner Bereich sein, völlig egal. Und wichtig ist, dass du diesen Bereich komplett Jesus hingibst. Ja, dass er nicht mehr dem Feind gehört, gar nicht mehr. So, und der einzige Grund, weshalb wir manchmal nicht von Dingen lassen wollen, ist die Angst, wir könnten was verpassen. Was passiert, wenn ich das jetzt wirklich aufgebe für Jesus? Verlassen mich dann meine Freunde wirklich oder guckt mich meine Familie falsch an oder weiß ich nicht. Da hat man Angst vor. Und in dem Moment, wo Angst reinkommt, hat der Teufel schon wieder einen Fuß in der Tür. Du brauchst mit Jesus keine Angst haben. Er hat diese Welt geschaffen, er weiß, was Spaß ist. Auch wenn viele Christen so tun, als hätte Jesus nie Spaß gehabt. Ja? Er weiß, was wirklich Spaß macht. Und du darfst ihm vertrauen, dass das, was du ihm abgibst, weniger wert ist als das, was du von ihm bekommst. So, ich kann da aus meinem eigenen Leben sprechen. Alles, was ich für ihn aufgegeben habe, interessiert gar nicht mehr, weil das, was ich jetzt für ihn machen darf, ist 100-mal cooler. Wenn ich für Leute beten darf und die einfach frei werden oder geheilt werden. Leute, ich weiß, in der Bibel steht, man soll sich über die freuen, die ins Reich Gottes kommen, so, aber das ist auch eine Sache, über die ich mich extrem freue, weil es einfach Spaß macht. Es macht richtig Spaß, mit Jesus zu gehen. Also so richtig und nicht in der Theorie. Ja? So, und du darfst entscheiden, wie viel Spaß du mit Jesus hast. Ja? So, weil er ist der Gott der Fülle. So, aber für die Fülle Gottes ist nur Platz, wenn du deinen alten Kram abgibst. Weil beides geht nicht, ne? Haben wir ja schon geklärt. So, Gott bewirkt das Wollen und Vollbringen. Steht in Philipper 2,13. Das heißt, du brauchst jetzt nicht, ich habe immer das Gefühl, ich muss das öfter sagen, dass du nicht unter Leistungsdruck kommst, ja? Weil Gott bewirkt das Wollen und Vollbringen, aber du musst ihm Bescheid sagen, dass du willst. Okay? Er muss das wissen. Er weiß das vom Ding her, aber du musst dieses Statement setzen, ich will das jetzt. Ich will, dass sich was verändert. Ich will mehr und ich will dafür Dinge aufgeben. So. Und dann, wie gesagt, gib dich in einer Gemeinschaft ein. Entscheide dich, wem du dienen willst. Das eine lässt du, das andere machst du. Ja, das Negative lässt du. Was Gott dir zeigt, was du lassen sollst, das lässt du. Und du machst das, was er dir zeigt, was du tun sollst. So, und wenn du dich für Gott entscheidest, dann renn ihm nach und gib 100%. Nicht mal nur so ein bisschen, wir probieren mal aus, wir gucken mal, wo das hingeht. Nee. Vollgas. Okay? Weil dann fängt die Sache an, Spaß zu machen. So, und hab keine Angst vor Verbindlichkeit. Weil das ist eine Voraussetzung dafür, dass bei dir und auch in dem Umfeld, wo du dich verbindlich reingibst, Wachstum entsteht und Segen. Das ist keine Einbahnstraße, sondern das geht in beide Richtungen. Ja? Also Verbindlichkeit ist super wichtig und deswegen legt der Feind da auch immer so viel Wert drauf, dass Leute sich nicht irgendwie verbindlich in einer Gemeinschaft eingeben. So, die tingeln hier rum, tingeln da rum, machen dies, das, keine Ahnung. Das muss auch alles nicht falsch sein. Aber du brauchst ein geistiges Zuhause. Ja? Du brauchst einen Ort, wo du weißt, das ist meine Familie. Und wenn alles andere um mich rum zerfällt, dort gehe ich hin. Ja? Dort gehe ich hin. Und das kann sein, dass du in dieser Familie, wir nehmen jetzt einfach mal die Gemeindefamilie, dass die Leute da auf den Fuß treten. Dass es vielleicht eine Zeit lang richtig schlecht läuft, von deiner Perspektive her, wo du denkst, so in der Gemeinde so, boah ey, also wenn das jetzt nicht sich ändert, dann gehe ich. So dieses, dann gehe ich. Das ist immer das Erste, was wir Christen machen. Läuft nicht so, wie ich will, ich gehe. Gibt ja noch 100 Millionen andere Gemeinden, wo ich hingehen kann. So, aber so läuft das nicht. Du gehst in die Gemeinde, wo Gott dich hingesetzt hat und dort bringst du dich ein und zusätzlich kannst du dich darüber hinaus einbringen, wo Gott dir sagt, ja, was du machen sollst. Aber wichtig ist, dass du eine Gemeinschaft hast, wo du fest verankert bist, wo du weißt, da gehöre ich hin und das sind die Leute, die, wenn ich falle, mich tragen, bis ich wieder selber laufen kann. Und die mich genug lieben, mir zu sagen, wenn ich gerade rumspinne. Ja? Das ist wichtig. Es ist keine Liebe, wenn die Leute um dich rum dir nur nach dem Mund reden und dich so lassen, wie du bist. Das ist keine Liebe. Das ist keine Freundschaft. Absolut nicht. Du brauchst Veränderung. Ich auch. Jeder von uns. Und du brauchst eine Umgebung, wo du dich verändern kannst, wo du dich verändern darfst und wo die Leute dich genug lieben, dir zu helfen, dass du dich verändern kannst. Ja? So, wo Fehler kein Problem sind. Fehler machen ist kein Problem. Auch wenn Leitungen Fehler machen, ist kein Problem. Ist nicht schlimm. Wird korrigiert und dann wird der Kurs wieder vernünftig aufgenommen. So, wir müssen da nicht immer so ein großes Ding von machen. Macht Jesus auch nicht. Ja? Er ist treu und gerecht, wenn du ihn um Vergebung bittest und er vergibt dir und dann ist gut. So, das dürfen wir auch lernen. So, wir brauchen vernünftige göttliche Strukturen, die die Menschen auffangen können, die dazukommen. Ja? Es braucht Arbeiter. Es braucht Arbeiter. Wir reden immer von Ernte, ja? Erweckung, Ernte, dies, das. Wenn keiner bereit ist, mitzuarbeiten, verbindlich zu sein, weiß ich nicht, wie das gehen soll. Das funktioniert nicht. Ja? Und wie gesagt, wir haben eben halt diesen Marschbefehl bekommen. Wir haben zu unserer Berufung gehört, dass wir Kranke heilen sollen, Aussätzige reinigen sollen, Tote aufwecken sollen. Dazu gehört aber auch, dass es Propheten, Apostel und so weiter gibt, diesen fünffältigen Dienst, der eine Gemeinde aufbaut, trägt, wo es einen Ort gibt, wo die Leute dann auch hinkommen können, um befreit zu werden, unter anderem. Ja? Das Ding ist, wir sollen rausgehen, es sollen aber auch Leute reinkommen können und aufgefangen werden können. Ja, das sind zwei Aspekte, die beide wichtig sind. Und deswegen reicht es nicht, dass du dein Sitzkissen wärmst, sondern du musst in deine Berufung kommen. Und die ist einerseits rausgehen, andererseits aber auch in deiner Familie dich einbringen. So. Und du musst dich halt fragen, was in deinem Leben gerade Erweckung hat. Deine Hobbys und so? Oder Jesus? Ja? Dein Glaubensleben. Was hat gerade Erweckung bei dir persönlich? Wo liegt dein Fokus drauf? Was ist dir gerade wichtiger als Jesus? Und womit betäubst du vielleicht gerade etwas, wovon Jesus dich eigentlich freisetzen will? Das ist nämlich oft so eine Sache. Wir ein Hobby zu haben, ist eigentlich gar kein Problem. Aber in dem Moment, wo du das nutzt, um etwas anderes zu betäuben, irgendeine Unzufriedenheit oder weiß ich nicht was, wird es schon wieder komisch. Weil das nutzt der Feind dann wieder, ja, um dich abzuziehen. So, und Jesus möchte dich aber freisetzen, er möchte dich aufs nächste Glaubenslevel bringen. So, und das Problem ist aber manchmal, dass die besten Schauspieler nicht in Hollywood sind, sondern in den Gemeinden. Du weißt genau, wann du heilig die Hände heben musst, wann du mitsingst, ja. Wenn die Kamera rumgeht auf einer Konferenz, wann du dich hinkniest und die Augen schließt, ja. Gibt's? Wann muss ich umfallen? Es gibt Leute, die fallen nicht um, weil der Heilige Geist sie da niederstreckt, sondern weil sie denken, sie müssen jetzt umfallen. Ich weiß noch einmal, Bengt Wedemeyer, da hatten wir eine Veranstaltung mit ihm in Hannover und da ist jemand umgefallen, für den er gebetet hat und hat er gesagt, hier, pass mal auf, du stehst jetzt wieder auf, weil das war nicht der Heilige Geist, stehen bleiben. So, das fand ich richtig gut. So, weil du brauchst nicht heilig tun, Gott kennt dich sowieso, okay? Du brauchst einen Ort, wo du selbst sein darfst, wo du aber nicht du selbst bleibst, ja, sondern in, ja, zu Jesus hin verändert wirst, ja, in sein Ebenbild, so. Und wenn wir singen, ich beuge mich niemals vor einem anderen Gott, dann gilt das auch für dein Privatleben. Reiß deine Götzen nieder. Ja, reiß sie nieder. So. Nicht erst irgendwann, sondern heute. So, weil die Dinge fühlen sich nur so lange nach Freiheit an, bis du versuchst, sie zu lassen. Wenn du drüber nachdenkst, was du so außerhalb von sonntagsmorgens in die Gemeinde gehen sonst so machst, und du stellst es auf den Prüfstand. Könnte ich jetzt mit Rauchen aufhören? Könnte ich jetzt mit meinem Netflix-Account kündigen? Könnte ich jetzt, weiß ich nicht, nicht mehr zum Pferd gehen? Oder halt weniger zum Pferd gehen? Ich meine, ein Pferd muss versorgt werden. Das ist ein Lebewesen. Ja, aber keine Ahnung, irgendwelche anderen zeitaufwendigen Hobbys, sage ich jetzt mal. Ich habe damals Segelfliegen aufgegeben, weil ich gemerkt habe, okay, Segelfliegen findet immer am Wochenende statt und immer dann, wenn eigentlich Gottesdienste sind. Und dann war für mich ganz klar, ich gehe in Gottesdienst. So. Da, wo du merkst, das tut mir weh, wenn ich es aufgebe oder reduziere, ja, da liegt der Hase im Pfeffer. Okay? So. Also kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe ihn. Entscheide dich, in welchem Arbeitsverhältnis du mit Jesus stehen willst. So. Und dann gib Gas. Und ich habe jetzt zum Schluss noch eine Challenge für euch. Ja, unter uns jungen Hüpfern macht man gerne mal so Challenges, so Herausforderungen, die man den Leuten mitgibt. Und ich möchte dich jetzt auch heute herausfordern. So, prüfe heute, was in deinem Leben im Moment Erweckung hat. Prüfe das. Wo ist dein Götze, der gerade mehr Aufmerksamkeit von dir bekommt als Jesus. Ja? Und dann faste davon. Faste davon und diene Gott mehr als je zuvor. Gib Gott genau diesen Bereich ab und guck, was passiert. So. Und ich kann dir versprechen, es würde richtig abgehen. Im positiven Sinne. Es kann sein, dass das nicht leicht wird, aber es ist es wert. Und ich kann dir versprechen, wenn du das durchziehst, ein Jahr von jetzt beispielsweise, jetzt mal auf lange Sicht gesehen, bist du in einem Jahr nicht mehr dieselbe Person wie heute, weil du dich dazu entschieden hast, Gott nachzujagen und das Feuer angenommen hast, seine Fülle angenommen hast. Ja, weil dafür musst du Platz machen. So. Und wenn sein Feuer fällt, dann macht die Sache erst richtig Spaß. Ja? Also sei ermutigt und gib Gas für Jesus. Gib Gas für Jesus.